Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten. Sie hören das Klinikenradio wie immer dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr live hier aus unserem Studio in Bietigheim. Und wir haben uns heute wieder mal einen Studiogast eingeladen. Dazu kommen wir gleich. Ich darf uns kurz vorstellen. Mein Kollege, das ist der Tim Moorbacher. An der Technik ist heute die Bettina Ruchey. Mein Name ist Wolfgang Krüger. Und jetzt sind Sie natürlich gespannt, wer ist der Studiogast? Das ist Frau Dr. Freurer. Sie ist leitende Ärztin, Zentralbereich Infektionsprävention und Hygienemanagement. Das ist natürlich ein langer Arbeitstitel. Passt es überhaupt auf die Visitenkarte drauf?
Wenn man es klein schreibt oder wir kürzen es ab mit ZBIH.
Also gut, aber ZBIH ist natürlich auch wieder eine Abkürzung, muss man erstmal wissen. Ne? Ja, also wie gesagt, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben,
Danke für die Einladung, um mit uns
ein bisschen über Ihr Aufgabenbereich zu unterhalten. Ich habe mal nachgeschaut und habe etwas gefunden, und zwar einen Leitsatz vom Arzt und Apotheker Max von Pettenkofer. Der hat einmal gesagt, die Kunst zu heilen kann viele Leiden lindern. Doch schöner ist die Kunst, die es versteht, die Krankheit am Entstehen schon zu hindern. Ich glaube, das ist ein Leitsatz, der auch speziell jetzt für Ihre Arbeit hier im Krankenhaus zutreffend ist. Ja, und da kommt gleich die erste Frage von mir. Seit wann sind Sie denn dafür verantwortlich?
Also hier in der Holding arbeite ich seit Januar 2013.
In Ludwigsburg?
Also unser Hauptsitz ist in Ludwigsburg, aber wir betreuen alle Häuser der regionalen Kliniken Holding.
Ah ja. Und war dafür ein Studium nötig?
Ja, ja, ich habe Medizin studiert.
Ja.
Und ich habe eine Facharztausbildung gemacht für Mikrobiologie. Und eine Facharztausbildung für Labormedizin, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht für diese Arbeit, aber man muss in Baden-Württemberg entweder Facharzt für Mikrobiologie oder Facharzt für Hygiene sein, um Krankenhaushygieniker sein zu können.
Und wie lange dauert das Studium?
Das normale Medizinstudium dauert 6 Jahre und die Facharztausbildung dauert 5 Jahre.
Ah ja, ja, ist eine ganz schöne Strecke, bis man dann so weit ist, ne?
Ja.
Ja, welche Bereiche umfasst denn Ihr Arbeitsgebiet genau?
Also Hygiene ist ein breites Feld,
ja.
dass wir versuchen, die Patienten davor zu schützen, dass sie im Krankenhaus eine Infektion sich erwerben. Wir versuchen natürlich auch die Besucher davor zu schützen, vor ansteckenden Patienten, und wir versuchen auch das Personal zu schützen. Also wir haben eigentlich 3 Gruppen,
ja,
bei denen wir versuchen, eben Infektionen zu verhindern.
Und Sie haben für jede Gruppe auch Mitarbeiter in den Krankenhäusern?
Ja, nicht für jede Gruppe. Also ich habe in jedem Krankenhaus Mitarbeiter. Es gibt Vorgaben vom Gesetzgeber, wie viele Mitarbeiter man braucht. Das hängt von der Größe des Hauses ab. Je größer das Haus ist, desto mehr braucht man Hygienefachpersonal. Und dann eben auch von der Art der Erkrankung. Also wenn Sie viel invasive Medizin machen, Intensivstationen zum Beispiel, da ist der Patient gefährdeter als jetzt in der Psychosomatik, wo man ja keine invasiven Maßnahmen macht.
Ja.
Und nach diesen 2 Kriterien berechnet man dann den Bedarf an Hygienefachpersonal. Und
wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Ich glaube, wir sind 15.
15?
Mhm.
Naja, die wollen natürlich auch alle ihre Aufgaben ernst nehmen und das im Sinne des Gesetzgebers machen. Ja gut, das sollte doch mal für einen Anfang erst reichen. Und wir machen jetzt erstmal Musik und dann kommt der Tim Moorbacher und wird Ihnen weitere Fragen stellen.
Da haben wir ihn schon gehört, den ersten Musikwunsch unseres heutigen Gastes, Sass und Je veux. Heute bei uns zu Gast Dr. Sabine Gfröhrer. Sie ist leitende Ärztin der Infektionsprävention und zudem im Hygienemanagement tätig, beziehungsweise das ist ja eigentlich dasselbe. Sie wird beschäftigt von der Regionale Klinikenholding und hat uns eben schon erzählt, welche Standorte ihre Funktion umfasst, um welche Standorte sie sich kümmern muss. Frau Dr. Gfröhrer, nun wird ja auch regelmäßig neues Pflegepersonal benötigt, das sich auch mit den Rundumkenntnissen, was die Hygiene angeht, auskennt. Gibt es hier spezielle Fortbildungen für die Pfleger?
Ja, also wir sind gesetzlich schon verpflichtet. Einmal im Jahr muss jeder an so einer Fortbildung teilnehmen zur Hygiene und Infektionsprävention. Das bieten wir an allen Standorten an. Also das sind insgesamt ungefähr 50 Veranstaltungen im Jahr. Mhm. Wir haben jetzt seit diesem Jahr das Ganze noch als E-Learning, bieten wir das an. Wir haben für die Basishygiene gemeinsam mit der AKH Akademie ein E-Learning-Modul entwickelt, sodass man nicht mehr gezwungen ist, sich in den Hörsaal zu setzen, sondern man kann das auch zu Hause machen. Mhm. Und dann bieten wir noch zu einzelnen Schwerpunktthemen auch Fortbildungen an.
Wird da herausragend das Theoretische gefördert oder kann man da auch Praktisches bereits lernen?
Nee, da kann man schon auch Praktisches lernen. Die Händedesinfektion muss man auch praktisch üben.
Da sind wir schon beim nächsten Thema, Händedesinfektion. Das ist ja eine wichtige Sache, die sowohl Besucher in einem Krankenhaus als auch Patienten betrifft, sowie das Personal. Wie reinigt man seine Hände am besten und am effektivsten?
Also man muss unterscheiden zwischen Reinigung und Desinfektion. Also für den ganz normalen Mensch zu Hause reicht eine Reinigung mit Seife und warmem Wasser. In der Klinik nimmt man Desinfektionsmittel, um die Keime auch besser zu beseitigen. Es gibt so ein paar Regeln. Es gibt die 5 Momente der WHO, die 5 Momente der Händedesinfektion, wann man eine Händedesinfektion machen soll, also vor Patientenkontakt, nach Patientenkontakt, bevor man sterile Arbeiten verrichtet und nach Kontakt zu infektiösem Material. Man nimmt dann einfach eine bestimmte Menge Händedesinfektionsmittel in die Hand. So, man sagt immer 3 Milliliter, so eine Hohlhandvoll. Jeder hat ja ein bisschen anders große Hände. Und dann muss man das eben über die gesamte Einwirkzeit von 30 Sekunden an alle Stellen der Hand bringen.
Und weiß leider bestimmt nicht jeder Besucher oder Patient, wo in einem Krankenhaus solche Desinfektionsmittelspender zu finden sind. Gibt es hierfür spezielle Merkmale?
Also wir haben das so gemacht, wir haben in den Eingangsbereichen große automatische Spender mit Sensor, wo man also nur die Hand runterhalten muss. Und die haben so ein kleines Blinklicht. Und es gibt ja auch diese Fußkleber auf dem Boden, die einen dahin führen zu diesem Spender. Und an strategisch wichtigen Punkten haben wir Spender in Signalgelb.
Okay. Sind diese Markierungen auf dem Boden ein spezielles Engagement der regionalen Klinikenholding oder ist es auch bei anderen Häusern verbreitet?
Ja, das war so eine Mischaktion. Es gab eine Aktion von der BBKG, von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, Kampf den Keimen oder keine Keime, so ähnlich hieß die. Und die hatten auch was mit so Fußklebern da im Programm. Wir haben das ein bisschen abgewandelt.
Okay.
Ja, ich habe noch eine Frage dazu. Es hat ja aus meiner Sicht eine lange Anlaufzeit gebraucht, bis es eigentlich so von den Besuchern und auch von den Patienten oder vom Pflegepersonal richtig angenommen worden ist, oder?
Ja, da gibt es schon Unterschiede zwischen den Berufsgruppen auch.
Ja. Eine ganz dumme Frage, obwohl dumme Fragen gibt es ja nicht.
Nee,
wie viel Liter von dem Desinfektionsmittel werden denn so im Monat benötigt?
Das kommt auf die Größe des Hauses an, aber das sind schon ein paar hundert Liter.
Aha. Ja, das ist natürlich schon, und auch gut nachgefüllt wird ja immer, das stimmt, ja. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Die Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, sei es in Schulungsform oder so, werden die auch überwacht?
Ja gut, ich meine, wir bieten diese Schulungen an und es wird eben dokumentiert, wer teilgenommen hat. Eigentlich sollte man eine Teilnehmerrate von 100% haben. Das haben wir bis jetzt natürlich nicht. Das hoffen wir durch das E-Learning besser zu machen, weil das E-Learning dann direkt mit der Software der Personalabteilung verbunden ist, sodass man auch sehen kann, wie viel sind eigentlich 100% und wie viel von den 100% waren jetzt haben diese Schulung durchgeführt.
Und wenn sich jetzt jemand noch keine Schulung angetan hat, wird der dann auch angesprochen?
Das ist eigentlich das Ziel, ja.
Das ist das Ziel, ne? Naja, gut, okay. Jetzt sprechen wir mal nichts mehr an, sondern wir lassen wieder Musik laufen. Klinikenradio Bietigheim, Ludwigsburg. Ja, meine Damen und Herren, Frau Dr. Fröhrer ist heute unser Studiogast. Es geht um Hygiene und Infektionsmaßnahmen. Es gibt auch einen Leitsatz dafür. Hygiene ist teuer, keine Hygiene ist aber noch wesentlich teurer. Tja, Frau Dr. Fröhrer, was gibt es zur Hygiene alles noch zu berichten aus Ihrem Bereich? Worauf ist zu achten innerhalb eines Krankenhauses?
Ja gut, also der allerwichtigste Punkt ist die Händehygiene, weil die meisten Infektionen werden über die Hände übertragen.
Ja.
Händehygiene ist das A und O. Händehygiene ist vor allem billig und sehr effektiv.
Mhm. Ja, ich habe also schon oft gedacht, gerade weil Sie auch sagten, Hände waschen, waschen, waschen mit Seife und so, schon oft überlegt, man fasst ja so viele Dinge an, zum Beispiel einen Einkaufswagen im Supermarkt. Wie viele Hände waren schon auf dem Griff drauf und. Türklinken. Also es gibt da so viele Beispiele und darum ist es ganz wichtig, seine Hände immer zu reinigen und hier im Krankenhaus natürlich mit dem Desinfektionsmittel. Das ist ganz wichtig und es ist natürlich auch eine Aufgabe für das Pflegepersonal und die Ärzte. Auch die werden ja von Ihnen, glaube ich, geschult.
Ja, die fallen genauso unter die Fortbildungspflicht wie die Pflege, ja. Alle Berufsgruppen in der Klinik.
Ja, aber es geht ja noch weiter. Hygienebereich könnte ich mir vorstellen, ist auch etwas, Arbeitsbekleidung, Wäsche und. Auch hier müssen ja besondere Maßnahmen bestimmt getroffen sein.
Ja gut, die Krankenhauswäsche muss desinfizierend gewaschen werden. Also man darf die nicht mit nach Hause nehmen, sondern sie muss mit überprüften, desinfizierenden Mitteln gewaschen werden.
Mhm. Hier im eigenen Haus?
Die Krankenhauswäsche wird in Ludwigsburg gewaschen.
Ja, gut. Mhm. Und die Bereiche Arbeitskleidung, also fürs Pflegepersonal oder für die Ärzte?
Die wird da auch gewaschen.
Auch gewaschen, ja. Und desinfiziert.
Also desinfizierendes Waschen mit, ja.
Ja, sehr gut. Was fällt noch in den Bereich mit rein?
Wie meinen Sie das jetzt?
Ja, zum Beispiel Küche.
Ja gut, also ich habe eine Mitarbeiterin, die ist speziell ausgebildet für Lebensmittelhygiene. Mhm. Die kümmert sich schwerpunktmäßig um die Küchen. Also in Ludwigsburg ist eine große Produktionsküche. Ja, ja. Auf den Stationen wird das Essen dann ja verteilt nur noch. Da muss man natürlich entsprechend auch Proben nehmen. Man muss die Qualität überprüfen. Also die hygienische Qualität wird in regelmäßigen Abständen wird es geprüft. Ja. In einem speziellen Labor. Also das können wir nicht selber machen. Da gibt es auch Vorgaben, die man einhalten muss. Also vom Einkaufen des Rohstoffs bis zur Ausgabe an den Patient. Ja. Und der Rücklauf von dem schmutzigen Geschirr, das liegt auch, gehört alles in den Bereich Lebensmittelhygiene. Mhm.
Ja, das ist natürlich auch ein Riesenbereich, ganz klar. Und wie schaut es denn aus mit der Reinigung? Die Reinigung, soweit ich das weiß, ist ja an eine Firma vergeben oder an Firmen vergeben, die das im Krankenhaus dann machen.
Nee, also bei uns ist es so, das ist eine eigene Tochterfirma. Mhm. Die Reinigung macht, das ist die KSG, die Kliniken Service Gesellschaft, und die Mitarbeiter, die reinigen hier die Krankenhäuser.
Und die haben spezielle Mittel dann?
Das wird gemeinsam von uns und der Reinigungsabteilungsleitung festgelegt, welche Mittel man da benutzt, und wir schulen die auch regelmäßig, wie man richtig reinigt. Die müssen auch die Betten ja aufbereiten. Wenn die Patienten entlassen werden, müssen die Betten auch desinfiziert werden. Ja. Oder wenn ein Patient isoliert war wegen einer Infektionskrankheit, macht man eine sogenannte Schlussdesinfektion. Wird der Raum speziell gereinigt, also aufwendiger als bei einem Patient, der keine Infektionskrankheit hatte.
Also praktisch so klinisch reingemacht.
Genau.
Wunderbar. Ja, Tim, jetzt du.
Wenn wir das schon beim Thema Reinigung und ich nenne es einfach mal ganz profan, was man so mit sich herumträgt im Alltag, wir hatten es gerade von Geschirr, dann erinnere ich mich an ein Thema, das auch wieder des Öfteren zur Sprache kommt. Welche Kleidung empfiehlt man denn Pflegern und Ärzten, damit sie nicht viele Keime transportieren?
Ja.
Von der Länge der Ärmel bis zur Farbe vielleicht?
Die Farbe ist nicht hygienerelevant.
Okay.
Also es ist zwar so, dass man in Bereichen wie OP grüne Kleidung trägt, damit jeder sieht, das ist ein spezieller Bereich. Mhm. Und sonst ist es wichtig, dass man kurzärmlich trägt, weil die Händedesinfektion hört nicht an der Hand auf, sondern beinhaltet auch das Handgelenk.
Okay.
Also Sie brauchen ein freies Handgelenk. Und wenn Sie am Patient arbeiten, sind lange Ärmel einfach schlecht. Sie streifen über den Patient und anschließend streifen Sie über Salatbuffet. Das möchte man ja selber nicht, an diesen Salat essen. Mhm. Deswegen ist eigentlich die Regel, dass für alle Arbeiten am Patient direkt man kurzärmlich arbeitet und ohne Uhren, ohne Schmuck und so.
Aber meines Wissens nach war das nicht immer so. Es gab da mal einen Umschwung. Was hat man denn früher getragen?
Ja, manche tragen immer noch langärmlich. Okay. Wir arbeiten dran, das zu ändern.
Gut. Na gut, okay. Also, das war wieder ein kleiner Einblick in die Hygiene eines Krankenhauses. Und jetzt machen wir einen Einblick in die Musikwelt.
Wir sind sehr froh, dass unser heutiger Gast bis jetzt noch nicht abgehauen ist. Nein, Dr. Sabine Kfurrer ist immer noch bei uns. Sie ist in den Krankenhäusern der Regionale Kliniken Holding für Infektionsprävention und die Hygiene zuständig. Wir hatten Sie vorhin schon gefragt, wie Sie denn dazu kamen, zu diesem Aufgabengebiet. Und Sie hat uns erzählt, dass Sie zusätzlich zu diesem Thema noch Mikrobiologie studiert hat. Was genau treibt einen bei der Mikrobiologie um?
Also ich habe nicht Mikrobiologie studiert, sondern das ist eine Facharztausbildung. Mikrobiologie, das Mikroorganismen sind die kleinen Erreger, die Krankheitserreger, Bakterien, Viren, Pilze. Und in der klinischen Mikrobiologie sucht man diese Krankheitserreger und versucht dann auch die richtige Therapie zu finden.
Wie kann ich mir das vorstellen? Sie bekommen also von einem akuten Patientenfall eine Probe in Ihr Labor geliefert und dann sind Sie drauf und dran, den Erreger herauszufinden.
Genau, also zum Beispiel jemand hat eine Sepsis, also eine schwere bakterielle Infektion, dann nimmt man Blutkulturen ab, dann nimmt man Blut, kommt in so kleine Flaschen mit einer Nährlösung, die schickt man ins Labor. Wir stellen die in einen automatischen Brutschrank und wenn Bakterien wachsen in diesem Blut, dann erkennt es der Automat und dann werden wir die identifizieren, wie heißt der Keim, und ein sogenanntes Antibiogramm machen, also gucken, welche Antibiotika wirken gegen diesen Keim.
Wie lange würde es jetzt in diesem Fall dauern, die Ursache herauszufinden, wenn es jetzt tatsächlich, gut, es kann natürlich unterschiedlich sein, aber wenn wir von einer Sepsis ausgehen, gibt es also einen Durchschnittswert?
Wir sind inzwischen ziemlich flott geworden, weil wir sehr moderne Methoden haben. Also wir können das, nach einem Tag wissen wir oft schon, wie der Erreger heißt und am nächsten Tag dann auch haben wir das Antibiogramm. Also sagen wir mal, nach 2 bis 3 Tagen haben wir die Mehrzahl der Fälle.
Also ein spannender Bereich. Gibt es da noch etwas, was Sie gerne noch unseren Patienten berichten möchten hier im Krankenhaus zu diesem Thema? Denn das ist natürlich auch von Relevanz, wer da Ihre Proben eventuell untersucht, wenn sie denn hier eingeliefert werden müssen.
Ja gut, es ist halt wichtig, dass wir die richtigen Proben bekommen.
Kann es da durchaus zu Verwechslungen kommen?
Ja, nicht nur Verwechslungen kommen, glaube ich, überall vor. Da wird man sich was vormachen, wenn er sagt, das gibt's nicht.
Okay.
Aber es kommt eben auch darauf an, dass die richtige Probe entnommen wird vom Patienten. Mhm. Also nicht nur vom richtigen Patienten, sondern auch die richtige Probe an der richtigen Stelle und auf die richtige Art und Weise ins Labor kommt, möglichst schnell. Und dann wir dann auch Angaben haben, was wir ungefähr suchen sollen. Das hilft manchmal, wenn man weiß, was der Patient für Symptome hat. Oder zum Beispiel ist oft auch wichtig bei der Abklärung von Durchfallerkrankungen, ob der Patient zum Beispiel im Ausland war. Dann sucht man andere Erreger, als wenn er jetzt in der Klinik diese Durchfallerkrankung bekommt, zum Beispiel als Folge von Antibiotikabehandlung.
Kann man da auch während der Untersuchung schon feststellen, ob es eventuell sich um eine falsche Probe handelt oder merkt man das häufig erst zu spät?
Also manchmal merkt man es rechtzeitig, manchmal merkt man es zu spät.
Okay.
Gibt es denn heute noch Erreger, die eigentlich noch nicht bekannt sind bis dato?
Da sie nicht bekannt sind, wissen wir das nicht, aber ich gehe davon aus, dass es viele Erreger gibt, die wir noch nicht kennen. Weil wir haben immer noch kranke Patienten und finden nichts, aber das heißt nicht, dass da nichts da ist.
Also ich glaube auch durch diese Reisetätigkeit, die ja nun herrscht, dass man heute auf dem Kontinent ist und morgen auf einem anderen, können natürlich auch viele Erreger plötzlich auftauchen, die wir meinen schon im Griff zu haben, aber für uns plötzlich neu sind.
Ja, das ist sicher so. Also gerade im Bereich der Viren gibt es ja viele tropische Viren, die man jetzt doch auch häufig mal bei Patienten in Deutschland findet, eben nach Reisen. Deswegen ist immer auch wichtig, dass man weiß, wo war der Patient, damit man gezielt nach diesen Erregern suchen kann. Und gut wäre es natürlich, wenn Impfstoffe vorhanden sind, dass die Patienten, bevor sie Patienten sind, sondern solange sie noch Reisende sind, sich impfen lassen.
Ja,
weil viele Krankheiten kann ich auch verhindern. Ich kann Malaria verhindern, wenn ich eine korrekte Prophylaxe mache. Und die ist relativ billig im Vergleich zu einem Krankenhausaufenthalt hinterher.
Ja, ich glaube, das wird von den meisten eigentlich auf die leichte Schulter genommen, sich gegen solche Dinge in den Ländern vorher impfen zu lassen. Und da sollte man also wirklich darauf achten, meine Damen und Herren, wenn Sie Auslandsreisen antreten, informieren Sie sich bitte, welche Impfungen notwendig sind. Sie würden damit vielen Krankheiten an sich selber auch verhindern und natürlich auch den Krankenhäusern, den Ärzten und so weiter, dass, wenn was auftritt, alles erleichtern. Ja, Frau Dr. Kröger, das ist natürlich alles ein Thema, was man stundenlang wahrscheinlich behandeln könnte, nur für Laien, wie wir es sind, der Tim und ich und meine Kollegin, die Bettina, sind das Bereiche, in denen wir bis zu einem gewissen Punkt vielleicht Verständnis haben, aber dann aus medizinischen Gründen aussteigen müssen. Ja, zu diesen ganzen Krankheitserregern, was ist im Moment aus Ihrer Sicht, ja, neu kann ich nicht sagen, aber was ist im Moment der Krankheitserreger? Weil ich möchte nur ein Beispiel sagen, es ist in der letzten Zeit ja immer darüber berichtet worden, Antibiotika, die verschrieben werden, sei es vom Hausarzt oder was weiß ich, sind ja nun immer recht leicht verschrieben. Einfach um, in Anführungsstrichen, einen schnellen Erfolg zu haben. Aber der Körper es irgendwann nicht mehr annimmt. Das heißt, es muss irgendetwas kommen danach, was stärker ist, was dann helfen kann. Was sind im Moment so die wichtigsten Dinge, die Sie beschäftigen und wo Sie sagen, wir müssen hier neue Wege gehen und nicht nur immer Antibiotikum verschreiben, weil eben das für den Patienten nicht in allen Fällen das heilbringende Mittel ist?
Ja gut, man muss sich überlegen, ob es überhaupt eine Infektion ist, wo man Antibiotika braucht. Ja. Ein Schnupfen im Winter, eine einfache Erkältung ist im Allgemeinen eine Virusinfektion. Da helfen Antibiotika gar nicht. Sie werden aber trotzdem häufig verordnet, aber schaden dann. Antibiotika haben Nebenwirkungen. Antibiotika machen die normalen Bakterien kaputt. Jeder Mensch hat Bakterien auf der Haut, im Darm, auf den Schleimhäuten und das sind quasi die sogenannten Guten. Ja. Und die werden durch die Antibiotika oft sehr stark geschädigt, sodass dann andere Erreger die Überhand bekommen und es dadurch dann wieder zu einer Antibiotika verursachten Infektion kommt. Was man eigentlich ja überhaupt nicht möchte.
Was man nicht will, ja.
Deshalb ist ein Ansatz das sogenannte Antibiotic Stewardship. Das ist eine, das ist der Versuch, Antibiotika wirklich korrekt anzuwenden. Die Indikation muss stimmen. Also wann muss ich es überhaupt geben? Gebe ich das richtige Antibiotikum in der richtigen Dosierung? Gebe ich es auch über die richtige Zeit? Sie dürfen nicht zu lang gegeben werden, aber auch nicht zu kurz. Das sind alles Dinge, die man im Studium nicht unbedingt mitkriegt. Ja. Also da muss man dann Zusatzweiterbildungen machen. Und es ist, wird auch jetzt von den Regierungen gefördert, diese Programme, diese Antibiotic Stewardship-Programme, weil man dadurch eben auch die Zunahme der resistenten Erreger verhindern möchte. Den MRSA kennt wahrscheinlich jeder, den multiresistenten Staphylococcus aureus. Das war ja der erste dieser sogenannten Krankenhauskeime. Es gibt inzwischen noch andere. Es gibt vancomycin-resistente Enterokokken. Es gibt multiresistente gramnegative Stäbchen. Es gibt Bakteriengruppen, wo manchmal gar kein Antibiotikum mehr wirkt. Und das ist natürlich eine Situation, die man versuchen muss zu verhindern oder dass man die auch wieder besser in den Griff bekommt, diese Situation, dass diese multiresistenten Erreger auf gar keinen Fall zunehmen.
Also wäre es auch ratsam als Patient, sage ich mal, auch den Hausarzt wirklich zu fragen, ob Antibiotikum verschrieben werden muss von ihm,
ja, auf
oder?
Jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man soll nicht zum Hausarzt gehen mit der Erwartung, ich brauche jetzt ein Antibiotikum. Das ist oft ganz falsch. Ja. Sondern es muss gut überlegt werden, ob man es wirklich braucht, weil, wie gesagt, es hat auch Nebenwirkungen.
Gut, also denken Sie dran, wenn Sie wieder zu Ihrem Hausarzt müssen und er muss Ihnen irgendetwas verschreiben, fragen Sie ihn ruhig danach und sagen, muss das Antibiotikum sein? Und dann wird er Ihnen auch eine Erklärung dafür geben. Und wir geben Ihnen jetzt weiterhin Musik. Klinikenradio Bietigheim, Ludwigsburg, ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt gleich 19 Uhr, also noch Zeit genug für uns, uns mit unserem heutigen Studiogast, der Frau Dr. Fröhre, zu unterhalten. Wenn Sie natürlich sagen, oh, das ist ein Thema, das interessiert mich auch, da hätte ich eine Frage dazu, kein Problem, rufen Sie uns an unter der kostenlosen Rufnummer 55858. Das gilt für die angeschlossenen Krankenhäuser in Marbach und in Ludwigsburg und selbstverständlich natürlich hier in Bietigheim. Noch einmal die Rufnummer 55858. Wir würden uns über Ihre Fragen freuen. Und ja, haben wir gleich mal die nächste. Lieber Tim, frag doch mal unseren Studiogast was.
Okay. Ja, wir haben wirklich noch viele Fragen offen, denn Frau Dr. Föhre hat so ein weites Berufsfeld. Aktion sauberes Spielzeug bzw. sicheres Spielzeug. Ein wichtiges Thema, denn Kinder sind eine Risikogruppe, die besonders schnell von Keimen befallen oder Keime gehen gerne auf Kinder, genauso wie auf ältere und schwächere Menschen. Nun war das Klinikum Ludwigsburg mit der gesamten Holding ein Vorreiterklinikum, das dieses neue Projekt vor einigen Jahren angefangen hat. Was genau versteht man unter der Aktion Sicheres Spielzeug?
Also Auslöser damals war eine Mitarbeiterin der Technikerkasse, deren Tochter beim Arzt war, und dann fiel ihr auf, dass das Spielzeug vielleicht nicht genügend gereinigt oder desinfiziert wird. Und dann kam sie auf uns zu und hat gefragt, ob man da ein Projekt draus machen könnte. Haben wir dann gern gemacht. Wir haben dann erstmal uns überlegt, was ist überhaupt geeignetes Spielzeug. Mhm. Es sollte eben in irgendeiner Art desinfiziert werden können. Entweder mal Stofftiere, die kann man ja in der Waschmaschine waschen. Oder es müssen eben glatte Oberflächen sein. Also ideal sind Lego oder Playmobil, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Schlecht sind halt so abgegriffene Holzspielsachen mit einer rauen Oberfläche, die kann man nicht mehr wischen. Dann so durch Generationen zerfletterte Bilderbücher und so. Wir haben dann so einen Katalog erstellt, was ist geeignet, was ist nicht geeignet. Daraufhin sind meine Mitarbeiter dann vorwiegend in der Kinderklinik in Ludwigsburg mal durchgegangen und haben gemeinsam mit den Mitarbeitern dort auch vieles erstmal entsorgt. Und dann am Schluss war noch das da, was wir als für geeignet erachtet haben. Und dann haben wir eben festgelegt, in welchem Rhythmus und wie man diese ganzen Spielsachen reinigt oder desinfiziert.
Das heißt aber, dass dieser Bereich der Kinderklinik oder eben der Bereich, wo Kinder behandelt werden, eigentlich in diesem ganzen Bereich Hygienemanagement deutschlandweit noch ein bisschen zurückliegt, dass das noch nicht so angegangen wird.
Ja, also viel gibt es nicht. Wir haben damals auch eine Literaturrecherche gemacht, also da gab es fast nichts. Wobei man natürlich schon sagen muss, die Kinder nehmen ganz viel in den Mund. Von daher ist natürlich schon gefährdet, wenn sie dann schmutzige Sachen in den Mund nehmen. Man soll das jetzt nicht vergleichen mit dem Privathaushalt. Also man soll auf keinen Fall zu Hause jetzt anfangen, alles mit Sakrotan zu putzen. Der sogenannte, der Schmutz von zu Hause, der ist ganz in Ordnung. Aber in der Klinik hat man halt auch viele Keime. Weil Kinder, die krank sind mit Infektionskrankheiten, scheiden mehr Keime aus als Erwachsene. Also so ein kleines Kind mit einer Virusinfektion ist eine echte Virusschleuder. Die haben viel höhere Viruskonzentrationen dann zum Beispiel im Speichel, sodass man da dann schon darauf achten muss, dass man die dann gut aufbereitet, die Sachen, die benutzt haben. Und also infektiöse Kinder, von denen wir es wissen, dürfen natürlich diese Gemeinschaftsspielsachen gar nicht benutzen.
Und in welchen Abständen wird dann dieses bereitgestellte Spielzeug gereinigt vom Krankenhaus?
Ja, da gibt es so einen Reinigungsplan, so einmal in der Woche ungefähr, je nachdem.
Also ausreichend?
Ja.
Ja, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass von klein bis in den Alltag unserer heutigen Gesellschaft bis zum Älterwerden, also hier größten Wert drauf gelegt wird auf die Hygiene, hier im Klinikenverbund, das heißt also von den Kleinsten bis zu den Ältesten, die hier im Krankenhaus sein müssen, wird also dafür gesorgt, dass die Hygiene eine große Rolle spielt. Und da gibt es ja genügend Beispiele. Man hört es immer wieder, dass viele Ärzte auch sagen, lasst die Kinder zum Beispiel ruhig mal draußen rumtoben und im Dreck matschen und was weiß ich, damit der Körper genügend Abwehrkräfte bilden kann, denn dieses, sage ich mal, mit Sakrotan und was weiß ich, klinisch reinzuhalten, das ist überhaupt nicht gut für den Körper. Und wie gesagt, wenn sowas auftritt, dann ist man hier im Krankenhaus Gott sei Dank darauf eingestellt und kann den kleinen und den älteren Patienten gut helfen. Was mich interessieren würde, Frau Fröhrer, Dr. Fröhrer, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Was mich interessieren würde, wie schaut denn Ihr Arbeitsalltag aus? Also ein Beispiel, jetzt ist irgendwo auf einer Station, vielleicht in einem der angeschlossenen Krankenhäuser, ein Fall eingetreten. Werden Sie davon sofort informiert oder wie läuft es ab? Oder versucht man erstmal in dem Krankenhaus das in den Griff zu kriegen?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn wir in der Mikrobiologie jetzt entsprechenden Erreger feststellen, der jetzt sehr hygienerelevant ist, dann versuche ich mit dem behandelnden Kollegen zu sprechen. Wenn es um so, sagen wir mal, normale Fälle wie MRSA geht, dann läuft es meistens auf der Ebene der Hygienefachkräfte, also meiner Mitarbeiter, ab, mit dem Pflegepersonal, dass man dann die Isolierungsmaßnahmen bespricht. Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, was ist es für ein Patient, was ist es für ein Erreger, in welcher Umgebung findet das Ganze statt. Habe ich einen Risikobereich wie die Neugeborenenmedizin, also neonatologische Intensivmedizin, die sind ja hochgefährdet. Das sind Frühchen, die wiegen unter 1500 Gramm. Da kann man sich vorstellen, die haben die haben durch einen Erreger ein viel höheres Risiko als ein gesunder junger Mann, der jetzt wegen irgendeinem Knochenbruch in der Klinik nur liegt.
Ja. Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Ihnen gehen recht selten die roten Lampen an.
Ja, zum Glück. Also zum Glück.
Ja, klar, zum Glück.
Also meine Mitarbeiter, wir haben das so aufgeteilt, jeder meiner Mitarbeiter hat seine Bereiche, seine Stationen, für die er zuständig ist.
Ja.
Da geht er meistens ein, zweimal in der Woche auf jeden Fall durch, guckt so ein bisschen nach, ob alles so in Ordnung ist, ob Fragen sind. Viele Fragen kann man auch telefonisch natürlich klären, man muss nicht immer vor Ort kommen.
Ja.
Also wenn man natürlich jetzt einen großen Ausbruch hätte, die letzte Grippesaison war ja so ein Fall, wo wir dann doch etwas am Limit waren. Da waren ja die Häuser alle voll. Es gab ja Aufnahmestopp dann auch für andere. Man musste ja geplante Eingriffe reduzieren, weil die Betten voll waren mit grippekranken Patienten. Das ist dann schon, da sind die Lampen dann, sagen wir mal, auf Orange, also auf Rot auch noch nicht, aber auf Orange. Und das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt so saisonale Ausbrüche halt.
Ja, und meistens ist es ja so mit der Grippeschutzimpfung, irgendwann taucht immer wieder ein Keim auf, der da noch nicht abgedeckt ist. Gibt es denn jetzt endgültig auch die bessere Grippeschutzimpfung? Wissen Sie das?
Ja, die gibt es. Die wird jetzt offiziell empfohlen, auch von der STIKO.
Ja.
Die STIKO, das ist so die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die jedes Jahr ihre Empfehlungen rausgibt. Und die hat jetzt offiziell diesen vierfachen Grippeimpfstoff für alle Patienten. Also nicht mehr so wie letzte Saison, dass nur die Privatpatienten oder wenn man selber bezahlt hat, man den Impfstoff bekam, sondern also alle Patienten. Ich bin der Meinung, wenn die Industrie bei Verstand ist, dann gibt es nur noch den Vierfachimpfstoff, weil wer wird einen Dreifachimpfstoff nehmen, wenn es einen Vierfachimpfstoff gibt, den auch alle Kassen bezahlen?
Ja.
Und dann sollte man eigentlich doch hoffen, dass wir bei der nächsten Saison nicht mehr so dieses große Problem haben, weil wir haben schon gesehen, dass viele Patienten diesen Grippestamm hatten, der eben im Dreifachimpfstoff nicht drin war.
Mhm. Naja, sicher, das war die große Nachdenke, die dann eingetreten hat, dass man gesagt
leider
hat,
leider etwas spät.
Ja,
weil den Impfstoff gibt es eigentlich schon seit 3 Jahren, also man hätte schon ein bisschen früher drauf kommen können.
Ja, sicher, und das wird auch preislich gar kein...
Das sind ein paar Cent, also
die
Folgen einer Grippeepidemie sind höher als die paar Cent, die der Impfstoff teurer ist.
Sicher, und für die Krankenhäuser natürlich auch eine finanzielle Belastung, nicht, wenn sie jetzt hier an den Grenzen stoßen und sagen, wir können keine mehr aufnehmen, weil wir eben überbelegt sind.
Wir hatten natürlich auch krankes Personal, das kommt ja noch dazu.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Weil leider ist es ja so, dass medizinisches Personal zu den schlechtest geimpften Personengruppen gehört.
Obwohl ja hier im Krankenhaus oder in den Krankenhäusern auch das Personal aufgefordert wird, sich einer Grippeschutzimpfung zu unterziehen. Gell?
Ja,
aber
natürlich.
Gut, es gibt immer genügend Gründe, warum es nicht gemacht wird. Aber hoffen wir mal, dass die nächste Grippesaison uns nicht so schnell erreicht. Und wie gesagt, wenn, dann sind wir vielleicht mit dem neuen Impfstoff auf der sicheren Seite. Und jetzt sind wir auf der sicheren Seite, auf der anderen Seite, bei meiner Kollegin, der Bettina Ruchey, die uns jetzt wieder mit Musik unterhalten wird. Ja, Frau Dr. Fröhre, ich habe noch eine Frage. Ich habe mich da ein bisschen durchgewurschtelt durch dieses komplizierte Thema. Hygienebeauftragter bzw. Krankenhaushygieniker. Gibt es sowas? Oder machen Sie das in einer Person?
Nein, das sind zwei verschiedene Sachen. Also der Krankenhaushygieniker bin ich.
Ja.
Krankenhaushygieniker, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, muss man entweder Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin sein oder Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie.
Aha.
Dieser etwas sperrige Titel, den habe ich. Dann gibt es direkt in meiner Abteilung gibt's die Hygienefachkräfte. Das sind Krankenschwestern, Krankenpfleger mit einer staatlich anerkannten Weiterbildung zur Hygienefachkraft. Und dann haben wir noch die hygienebeauftragten Ärzte.
Ja.
Das sind, eigentlich sollte jede Abteilung oder fast jede Abteilung, wo ein gewisses Risiko besteht, einen hygienebeauftragten Arzt haben. Der muss dann so einen 40-Stunden-Kurs machen. Gibt es verschiedene Institutionen, die das anbieten. Und dann ist er hygienebeauftragter Arzt seiner Abteilung. Und dann gibt es noch die hygienebeauftragte Pflegekraft, die auch einen 40-Stunden-Kurs macht. Diese Kurse bieten wir selber an. Also wir machen das einmal im Jahr für die Mitarbeiter der Holding oder auch für Externe, dass wir so einen 40-Stunden-Kurs anbieten.
Intensivstation ist ja ein ganz, ganz spezieller Bereich. Welche Ausbildung müssen denn dort oder muss das Pflegepersonal haben? Denn hier muss ja noch mehr auf die Hygiene geachtet werden.
Also von der Hygiene her haben die keine spezielle Ausbildung. Es gibt die Intensivweiterbildung für die Pflege, aber das ist jetzt nicht hygienespezifisch, sondern alle Tätigkeiten auf einer Intensivstation. Aber die werden halt von den Hygienefachkräften etwas intensiver betreut. Also auf der Intensivstation geht die Hygienefachkraft schon einmal am Tag vorbei in der Regel und guckt, weil das sind beatmete Patienten mit vielen Gefäßkathetern. Das sind natürlich zahlreiche Eintrittspforten für Keime.
Ja, das ist klar, ja.
Da gibt es auch so eine Infektionserfassung auf Intensivstationen, dass man guckt, wie viele beatmungsassoziierte Pneumonien, also Lungenentzündungen, die im Zusammenhang mit einer Beatmung auftreten oder eben auch Harnwegsinfekte, weil man Harnwegskatheter hat. Diese Zahlen werden erfasst und das kann man dann bundesweit vergleichen. Da liegen wir eigentlich ganz gut. Mhm. Also da ist einfach die Betreuung durch meine Mitarbeiter intensiver
ja.
als auf einer, sagen wir mal, sogenannten normalen Station.
Ja, ja. Und Sie werden ja nun, nachdem Sie in der Holding so viele Krankenhäuser haben, bestimmt auch mal von Ort zu Ort reisen, um sich dort diese Dinge anzuschauen, ob das alles in Ihrem Sinne oder im Sinne der Vorschriften dort ausgeführt wird. Und kündigen Sie sich da an oder sind plötzlich da und sagen, da bin ich und nun lasst mal schauen, wie es ausschaut. Da werden ja auch Protokolle bestimmt geschrieben über diese Hygienemaßnahmen, wer wann wo was gemacht hat, oder?
Nee, also wir machen sogenannte Hygienebegehungen oder Hygieneaudits, die machen wir angekündigt.
Ah, ja.
Weil wir brauchen ja auch einen kompetenten Ansprechpartner von dem Bereich, wo wir hingehen. Mhm. Wenn keiner Zeit hat, uns Fragen zu beantworten, macht das jetzt auch nicht so richtig Sinn, wenn wir da durchlaufen. Also wir kündigen uns an. Und es ist immer ganz gut, wenn dann entweder die Stationsleitung oder die hygienebeauftragte Pflegekraft oder der hygienebeauftragte Arzt mitgeht. Und dann schaut man sich halt die Station an und guckt so ein bisschen die Prozessabläufe an.
Ja.
Und dann gibt es ein Protokoll.
Und wie oft machen Sie das?
Also wir versuchen so alle 1 bis 2 Jahre jeden Bereich mal zu begehen. Also Bereiche wie OP jährlich und Stationen so alle 2 Jahre. Man schafft es nicht, alles anzugucken. Und es macht ja auch keinen Sinn, da im Schweinsgalopp durchzujagen, sondern lieber nicht so oft und dafür gründlich.
Ja, ist klar.
Als da so husch husch alles so vom Keller bis zur Bühne in einem Tag, das geht nicht.
Nee. Ja. Haben Sie denn, es wird ja immer vom Personalmangel gesprochen und so, haben Sie denn für diesen Hygienebereich und so weiter genügend Personal, die sagen, ich würde dort gerne mitmachen oder muss jeder mitmachen?
Nee, also die normale Basishygiene muss jeder machen, ob er will oder nicht, oder sollte jeder machen. Aber in meinem Team habe ich jetzt also keinen Personalmangel.
Nicht?
Außer im Bereich Hygienefachkräfte habe ich keinen Personalmangel. Was wir suchen, sind noch 1 oder 2 Mikrobiologen. Mhm. Also ärztlicher Seite bräuchte ich ein bisschen Unterstützung.
Aber sonst sind Sie eine gute Chefin, oder?
Ja, hoffe ich doch. Es hat, glaube ich, noch keiner wegen mir gekündigt.
Na, also sehen Sie. So, Tim, jetzt du.
Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sind für gewöhnlich ja recht gut beschäftigt. Und ich hatte in der Vorbereitung einen Tipp gelesen, einen sogenannten, dass man auch ruhig mal, wenn man bei Bewusstsein ist im Krankenhaus, nachfragen können, ob denn ein Katheter oder sonst ein sonstiger Schlauch, der in Anführungsstrichen in einem drin steckt, noch notwendig ist. Das könnte ja vergessen worden sein. Wäre sowas auch im Sinne der Hygiene?
Ja, auf Prävention? Jeden Fall. Also jeder Katheter, der nicht nötig ist, sollte entfernt werden, egal wo er drin steckt. Und es stimmt wirklich, es geht manchmal einfach unter, weil wir wissen alle, die Pflegekräfte sind maximal belastet. Und von daher kann man, finde ich, auch als Patient mal fragen, ob das denn noch nötig ist. Also wenn ich essen und trinken kann, brauche ich nicht unbedingt vielleicht eine Infusion. Wenn ich eigentlich zur Toilette gehen kann, brauche ich vielleicht nicht unbedingt noch einen Dauerkatheter.
Können Sie Patienten noch weitere nützliche Ratschläge geben? Oder ist die Desinfektion der Hände, vielleicht dieses Nachfragen, ob denn noch eine Behandlung noch nötig ist, das Ganze schon, deckt das alles ab?
Also das sind sicher die wichtigsten Dinge, ja, dass die Patienten sich auch, vor allem auch nach dem Toilettenbesuch, eine gute Händehygiene machen, weil so ein bisschen der Hotspot im Patientenzimmer ist eigentlich die Nasszelle.
Mhm.
Das ist der kleinste Raum. Und viele von diesen multiresistenten Erregern kommen aus dem Darmtrakt, sodass man sich vorstellen kann, da ist eher mal ein Risiko. Also ist auf jeden Fall wichtig, gute Händehygiene nach Toilettenbesuch. Und man sollte sich vielleicht auch vor dem Essen die Hände entweder waschen oder desinfizieren. Oder auch wenn man irgendwo bei speziellen Untersuchungen war. Wir haben so viele Händedesinfektionsmittelspender in der Klinik verteilt und man sollte sie auch als Patient nutzen.
Klar. Wie viel gibt es denn davon?
Oh, das kann ich, die Zahl weiß ich nicht, aber es sind viele.
Auf jeden Fall mehr.
Jedenfalls sollte sich jeder...
Und wenn ein Patient der Meinung ist, es fehlt irgendwo einer, kann er gern mich oder meine Mitarbeiter auf sowas ansprechen.
Also, wir haben da also ein offenes Ohr.
Ja, wir sind für Tipps immer dankbar, auch wenn Fragen zur Hygiene bestehen. In jedem Krankenhaus gibt es Hygienefachkräfte. Das Pflegepersonal der Station kann auch sicher die Telefonnummer sagen. Also wenn da ganz spezielle Fragen sind, wir beantworten die gerne.
Na also, meine Damen und Herren, wenn Sie der Meinung sind, das eine und das andere, das gefällt Ihnen nicht, da müsste verbessert werden, dann wenden Sie sich doch einfach an diese Möglichkeit und sagen, hier hätte ich einen Vorschlag oder das und das sollte abgestellt werden. Man wird sich garantiert darum kümmern und dann ist allen damit geholfen, auch den Patienten, die nach Ihnen leider ins Krankenhaus müssen.
Wir freuen uns natürlich auch über Lob. Also nicht nur über Kritik, sondern auch über Lob.
Ja, na, das kann ich mir vorstellen. Wer nicht. Gibt es da so einen Fragebogen, wenn ein Patient entlassen wird, wo verschiedene Punkte drin sind, unter anderem Hygiene?
Ja.
Und die werden ausgewertet?
Das macht das Qualitätsmanagement, die Abteilung QM macht das, ja.
Ja, sehr gut. Also, und haben Sie dadurch schon irgendwelche Dinge verbessern können?
Also durch diese Fragebogen generell nicht, aber wir kriegen immer mal wieder, ich kriege immer mal wieder eine E-Mail oder ein Schreiben mit manchmal auch Kritik natürlich, aber auch mit Tipps.
Und das eine oder andere.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist ja wichtig.
Entweder von mir oder von einem, der zuständig ist, also auf jeden Fall.
Also gut, dann machen wir nochmal Musik, bitte.
So mancher erfährt es vielleicht am eigenen Leib. Tags zuvor war er noch da, schon ist er weg. Der eigene Hausarzt, der niedergelassene Arzt ist dann plötzlich verschwunden. Viele niedergelassene Ärzte gehen in Rente oder hören generell einfach mit dem Arbeitsdasein auf und nur wenig junge Leute kommen nach. Es werden selten Nachfolger gefunden. Frau Dr. Fröhrer, können Sie das beurteilen? Gibt es auch hier bei der regionalen Klinikenholding einen Ärztemangel?
Also ich glaube, es ist immer so ganz einfach, in manchen Abteilungen Ärzte zu finden, ja.
Nun gibt es seit Ende des Jahres 2016 eine interessante Möglichkeit, die auch hier die regionale Klinikenholding am Standort Ludwigsburg mit ausprobiert hat, die Telemedizin. Was genau versteht man darunter?
Also Telemedizin bedeutet halt, dass Sie über eine weitere Entfernung auch quasi eine ärztliche Behandlung, Diagnostik durchführen können. Wir machen das im Bereich, ich mache das gemeinsam mit einer Kollegin von der Intensivstation in Ludwigsburg, dass wir einmal in der Woche eine telemedizinische Visite auf der Intensivstation in Mühlacker machen. Die ist ja relativ klein, die Station. Die Entfernung ist immerhin gute 30 Kilometer. Wenn Sie Pech haben, brauchen Sie da eine Stunde. Also es wäre ein extremer Aufwand, wegen relativ wenig Patienten dahin zu fahren. Und so haben wir halt die Möglichkeit, das über Telemedizin zu machen. Wir sehen die Kollegen, die dort arbeiten auf der Station. Wir besprechen dann erstmal die Patienten. Wir haben alle Beteiligten haben Zugriff auf die Akten, auf die Röntgenbilder, auf die Befunde. Wir besprechen die erstmal in der Theorie durch und gehen dann auch mit diesem Telemedizinwagen und der Kamera von Patientenbett zu Patientenbett. Mhm. Den Patienten wird erklärt, dass sie also nicht im Fernsehen kommen, sondern dass das nur eine Visite vom, ein Kollege sagt immer so nett, vom Mutterhaus in Ludwigsburg. Und da kann man halt, also wirklich die Kollegin, die ist Intensivmedizinerin, die kann die Beatmungseinstellung sehen. Also man sieht es wirklich, als wenn man dort wäre. Und es ist halt schon nochmal anders, als wenn man nur telefoniert.
Das heißt, die Telemedizin lebt auch vom Austausch untereinander zwischen den Kollegen. Mhm. Das heißt, es können also auch Fachärzte, die vielleicht nicht extra heranfahren können, in die entsprechende Klinik dann zugeschaltet werden.
Ja, es sind auch andere Disziplinen. Ich glaube, die Neurologie macht es, glaube ich, noch. Also es sind mehrere Abteilungen, die jetzt Telemedizin machen. Und es sollen, glaube ich, auch alle Häuser der Holding dann in dieses Projekt nur mit rein.
Ist das speziell wieder ein Projekt der regionalen Klinikenholding oder ist das auch schon in anderen Teilen Deutschlands auf dem Vormarsch?
Nee, also das gibt es schon länger auch in anderen. Okay. Also Aachen ist Uniklinik Aachen ist ein großes Telemedizinzentrum. Und die Telemedizin soll jetzt ja auch, habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, in die Gefängniskrankenhäuser. Mhm. Dort herrscht wohl ein extremer Ärztemangel in den Gefängniskrankenhäusern und da will man jetzt auch mit telemedizinischer Beratung arbeiten.
Wir hören also, die Vorteile der Telemedizin überwiegen deutlich, aber gibt es auch Nachteile, die aber vielleicht irgendwie zu überbrücken sind bei dieser Telemedizin?
Also ist sicher gut, wenn man sich schon mal auch persönlich sieht vorher. Mhm. Das ist noch mal anders, dann kennt man den man dann nur so am Bildschirm sieht. Und es soll natürlich auch nicht der Eindruck entstehen, dass das große Haus das kleine überwacht, sondern es soll wirklich, dass alle davon profitieren. Das hat nichts mit Überwachung zu tun.
Unterstützend, ja.
Ja, genau. Ja. Und man spart sich halt sinnlose Fahrzeiten vor allem. Die Straßen sind verstopft und dann stehen sie im Stau und manchmal sind es halt wenig Patienten, das ist in keiner Relation.
Hierbei werden also digital Patientendaten zwischen den Häusern ausgetauscht. Datenschutz ist heutzutage ein größeres Thema denn je. Wie ist denn gewährleistet, dass es nicht zu Hackerangriffen kommen kann, theoretisch?
Da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner, aber ich weiß, dass wir ein sehr sicheres System haben. Wir können ja hier auch vieles nicht mehr raus oder reinschicken an offenen Dokumenten. Und die Häuser untereinander sind in einem eigenen Netz irgendwie vernetzt. Aber also da weiß ich zu wenig. Müssten Sie die Abteilung.
Das war auch eine falsche Frage.
Nee, das macht ja nichts.
Falsche Frage zum falschen Zeitpunkt.
Also nach meiner Info ist das sicher.
Wunderbar.
Wird die angenommen, die Telemedizin, bis jetzt?
Ja,
oder gibt es noch Vorbehalte?
Nee, ich glaube, dass das schon ganz gut angenommen wird. Also ja. Man überlegt sich ja auch, das auf andere Häuser auszudehnen.
Ja gut, dann ist das wieder ein weiterer Fortschritt in der Gesamtkategorie Medizin. Und wie geht es Ihnen eigentlich, meine Damen und Herren? Haben wir heute noch gar nicht gefragt. Wir hoffen natürlich, dass Sie auf dem Weg zur guten Besserung sind. Wie gesagt, das Pflegepersonal und die Ärzte tun alles dafür, dass Sie das Krankenhaus dann wieder recht schnell gesund verlassen können. Und zur Gesundung soll eigentlich auch unser Programm beitragen, was Sie immer, wie gesagt, das Klinikenradio dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr hören können. Wenn Sie einen Musikwunsch haben, dann rufen Sie einfach an unter der kostenlosen Rufnummer 55858 oder hier in Bietigheim füllen Sie einen Musikzettel aus, schmeißen Sie es in den vorhandenen Briefkasten, der sich vorne beim i-Punkt befindet. Wir erfüllen dann Ihren Wunsch umgehend an einen der Tage. Und es ist zwar jetzt kein Musikwunsch eingegangen, aber wir haben 80.000 Titel und meine Kollegin hat den nächsten auch rausgesucht für Sie.
Tja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir anderthalb Stunden oder länger sogar etwas von der Frau Dr. Fröhrer gehört über ihre Arbeit, über ihre interessante Arbeit. Nun gibt es natürlich auch noch den Privatmenschen, Dr. Fröhrer. Was hören Sie denn gerne an Musik? Sie hatten uns ein paar Vorschläge bereitet, aber das wird ja nicht alles sein. Was hören Sie denn gern?
Ja, also wie wir ja schon gehört haben, ich höre gern die Stones.
Ja.
Ich höre gern Jazz. Aha. Bin auch also abends öfters mal in Jazzlokalen unterwegs.
Aha. Ja. Gut, welche sind das in Ludwigsburg?
Ich wohne in Stuttgart.
Ach, Sie wohnen in Stuttgart. Naja, da gibt's
genügend. Da gibt es die Kiste. Dann gibt es in Stuttgart ja immer die Jazz Open im Sommer.
Ja.
10 Tage Jazz pur.
Ja.
Da sind wir Dauergast.
Ah ja, schön, ja. Ja, jetzt muss ich also...
Klassik ist nicht so ganz meins.
Nicht?
Nee.
Naja, gut. Jetzt muss ich mal fairerweise fragen. Ich weiß, dass Sie beim Stone-Konzert waren. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Waren Sie schon immer Fan von denen, oder?
Ich mag die schon immer. Ich hatte während dem Studium einen Freund, das ist ein totaler Stones-Fan. Der war auch schon bei 25 Konzerten ungefähr. Mhm. Und der wollte eigentlich mit mir zu diesem Konzert gehen, aber dann lag sein Hund im Sterben und dann konnte er nicht mit. Mhm. Und dann bin ich mit jemand anders und es war super.
Hat Ihnen gefallen?
Ja.
Sehr schön. Würden Sie nochmal hingehen?
Ja.
Na, egal
und
wo.
Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich reisen würde, aber wenn es eine akzeptable Entfernung wäre, würde ich das vielleicht schon machen. Und die klangen auch so, als kämen sie vielleicht nochmal.
Ja, obwohl sie ja jedes Mal sagen, das ist die Abschiedstour.
Nee, das hatten sie nicht gesagt. Die hatten bis bald oder irgend sowas oder auf Wiedersehen, weiß nicht mehr genau. Also ja. Nichts so ganz Abschließendes.
Ah ja, gut.
Und es ist schon erstaunlich, gell? Diese alten Männer, die rennen da ja ohne Pause.
Ist Wahnsinn, ja.
Stundenlang wie die jungen Rehe über die Bühne.
Das ist wahrscheinlich auch das, was die Jünger hält. Ne? Dass sie da von der Musik und vor allen Dingen von ihren Fans, vom Publikum leben. Ja. Das heißt, man. Aber gut, das wird ja nicht die einzige Musikrichtung sein. Sie haben Jazz gesagt. Wen haben Sie da so gerade greifbar, wen Sie da immer gerne hören?
Ganz klassisch.
Klassisch.
Ganz klassischen Jazz. Armstrong. Aha. Dann gibt es ganz gute Jazzbands in Stuttgart, also so Stuttgarter.
Ja.
Dann gibt's, es gibt die Feshband, das hat sich mal aus einem Kongress der Handchirurgen entwickelt. Mhm. Da sind vorwiegend Leute aus dem Marienhospital, aus dem Stuttgarter Marienhospital. Inzwischen ist es aber, sind auch also Profis dabei zum Teil, aber auch relativ viele Ärzte, die öfters in Stuttgart spielen.
Max Mutzke, sagt er Ihnen was?
Max Mutzke kenne ich auch. Dann gibt es natürlich, die kenne ich, ja.
Ja, kenne ich auch, ja. Gut, Volksmusik ist nicht so.
Volksmusik ist nicht so meins, nee.
Nicht ihrs. Also das heißt, jetzt ist den Cannstatter Wasen, da werden wir Sie nicht sehen.
Ja, vielleicht schon, aber nicht wegen der Musik.
Ja, wobei sich ja auch hier die Musik in dem Lauf der Jahre ganz schön gewandelt hat, weil heute ist es ja für viele junge Leute, die da unten sind, ja schon wichtig, dass sie mal auf den Bänken und Tischen stehen können und aktuelle Schlager singen können.
Ja,
und da ist es also auch erstaunlich, dass Sie eigentlich fast die Texte alle kennen. Also mir geht es immer so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, so nach der ersten Strophe hört es bei mir meistens auf.
Da hört es bei mir auch auf, ja.
Hört es auch auf. Ja, dann kommen wir doch nochmal auf den sportlichen Bereich, weil überall muss man ja heute Rede und Antwort stehen, ja, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Was machen Sie denn?
Auf jeden Fall zu wenig.
Gut, ehrliche Antwort.
Ja, also ich fahre gern Ski, aber das ist natürlich jahreszeitlich begrenzt. Das ist jetzt keine Ganzjahresveranstaltung. Also Skifahren tue ich gern. Schon seit, ich glaube, mit 3 Jahren haben mich meine Eltern auf die Ski gestellt und habe ich mit meiner Tochter dann auch so gemacht. Also das mache ich richtig gern und auch gut, würde ich sagen. Zum Glück auch verletzungsfrei.
Ja.
Dann versuche ich natürlich diesen so bisschen Fitnessstudio, bisschen Joggen, Radfahren, aber ich mache echt zu wenig in letzter Zeit.
Ja.
Naja, ich arbeite zu viel. Meine Familie sagt, ich arbeite zu viel.
Sind Sie?
Ja.
Ja, also dann wäre es auch ein Punkt, an dem Sie noch arbeiten
ja,
müssten.
Ja, da muss ich auch dran arbeiten.
Und was Skifahren anbetrifft, wird ja auch immer schwieriger, wenn man das so sieht mit den ganzen Abfahrtsrennen und so. Der Schnee wird immer weniger, also ja. Naturschnee, nur noch künstlich beschneit. Also ja, auch das ist nicht so einfach, da dann richtig Ski zu fahren.
Schon ja, es gibt schon noch so sichere Gegenden, wo man Schnee findet.
Schon geplant was zum Jahresende?
Nee, zum Jahresende nicht. Also nicht. Im Frühjahr, nächstes Frühjahr. Also so März, Februar, März finde ich.
Gletscherfahren.
Ist die schönste Zeit zum Skifahren.
Gut,
ist die Sonne schon. Dezember ist so dunkel, da wird so früh dunkel und da hat es oft auch noch gar nicht so viel Schnee.
Ja, nee, das stimmt schon. Ja. Ja, was gäbe es sonst noch zu berichten? Also sportlich, wie gesagt, haben Sie uns versprochen, dass Sie sich da ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, wenn es machbar ist natürlich, denn an erster Stelle für Sie bei der Arbeit stehen die Patienten und das Krankenhaus, gar keine Frage. Tja, Frau Dr. Fröhrer, das war es eigentlich von unserer Seite. Tim, du hast noch was?
Ja, mir fiel da gerade eben noch was ein, denn einige Musiker sehen ihre Arbeit oder ihr Hobby, das sie da betreiben, auch als Sport. Der Jazz lebt ja nun wirklich von den handgespielten Instrumenten. Ist das auch was für Sie selbst, Hausmusik machen?
Nee, also der Einzige, der bei uns selber Musik macht, ist meine Tochter, die spielt Trompete. Aber ich bin über das Blockflötenstadium der Grundschule nie rausgekommen.
Viele interessieren sich dann, wenn es vielleicht schon zu spät ist, ein neues Instrument noch zu lernen, erst recht dafür. Hätten Sie ein Sehnsuchtsinstrument, das Sie noch mal gerne erlernen würden?
Saxophon.
Ja,
aber also ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben
in die Blechblasrichtung scheint in der Familie verankert zu sein.
Ja.
Naja, vor allem ist ein Instrument, das kann man überall mitnehmen. Ein Klavier wäre schon schwieriger.
Ja,
ne?
Genau, Klavier. Also ich dachte eigentlich immer, meine Tochter soll mal Klavier spielen, aber sie wollte es dann nicht. Und eigentlich finde ich es auch gut, weil wie gesagt, ein Klavier ist etwas sperrig und mit einer Trompete kann man auch leicht in einem Orchester mitspielen.
Ja.
Klavier braucht man, wenn überhaupt, nur eins.
Ja, ja, sicher. Also dann wünschen wir Ihnen, dass Sie vielleicht doch noch mal zum Saxophon greifen.
Wenn ich dann nicht mehr arbeite, kann ich ja...
Können Sie noch mal einen Kurs belegen. Ja, also ich möchte mich jetzt bei Ihnen schon mal ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass wir ein so nettes Gespräch führen konnten. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg im Sinne der Krankenhäuser und der Patienten. Und natürlich für Sie persönlich alles Gute, viel Gesundheit. Und vielleicht begegnen wir uns mal irgendwo wieder.
Ja.
Da kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Erzählfreudigkeit, dass Sie uns so viel über Ihren Alltag berichtet haben. Ich denke, wir gehen nun ein Stück weit schlauer aus dieser Angelegenheit hier, aus diesem Interviewgespräch heraus.
Ja, vielen Dank auch. Die Fragen waren sehr angenehm. Ich wusste ja nicht, was mich hier erwartet.
Ja, wir haben Ihnen ja vornherein gesagt, es tut nicht weh. Und so war es, glaube ich, hoffentlich
auch. Nee, war sehr angenehm.
Gut, dann bedanken wir uns und für Sie alles Gute.
Ja, gleichfalls.